BR Heimat lesen.
Von der Stelle aus, wo der an Graswang vorüberfließende Rötelbach in die Ammer einmündet, muss diese einen mächtigen, vielgekrümmten Bogen beschreiben, um ihren Weg nach Ammergau zu finden. Gezwungen wird sie dazu durch einen Bergzug, der von der Brunnenkopf- und Klammspitzgruppe ausläuft, dann, unterbrochen durch die Spitzen des Bürstlingkopfes, des Sonnenberges und des Brunnberges, an Linder und Graswang vorüberzieht und nach der Seite von Ammergau in die Kobelwand, nach der Seite des Zusammenflusses von Rötelbach und Ammer in den Rappenkopf endigt. Auf halber Höhe dieses Berges hebt sich aus der tiefgrünen Bewaldung eine kleine Hochebene, auf der die von saftigem Weideland umzogene, dem Wirte von Graswang gehörige Wegealm gelegen ist. Fast in der Mitte des mit leichter Steigung gegen den Berg sich hinziehenden Wiesengrundes liegt die Sennhütte, an die, den Aufstieg von Graswang verdeckend, das Gehölz mit einem schmalen Ausläufer herantritt, indem es die Hütte noch mit ein paar hochstämmigen Fichten überschattet und aus Wacholdergesträuch einen lauschigen Hintergrund bildet für einen Brunnenstock, der seinen dünnen Wasserstrahl leise plätschernd in einen ausgehöhlten Baumstamm ergießt. Die Sennhütte stand auf einer kleinen Bodenerhebung, die gegen den Brunnen in etwas starker Böschung ausläuft, während sie sich nach dem Berge zu in gerader Fläche verliert. Die eine Hälfte des Blockhauses bildete den Kaser, zu dem von außen die Tür führte, sowie den Wohnraum der Sennerin, der durch ein kleines Fenster sein Licht erhielt, die andere Hälfte den mit eigener Tür versehenen Stall und Schuppen. Darüber lag das Schindeldach mit den beschwerenden Felsbrocken. Dicht unter dem Fenster war in die Außenseite der hölzernen Wand eine Bank eingefügt, auf der die Sennerin saß, das große Butterfass zwischen den Knien. Es war eine dralle Erscheinung, dieses Mädchen, dessen kräftige Arme mit flinker Geschicklichkeit den Stößer des Butterfasses handhabten. Im Takte zu ihrer Arbeit sang sie ein Lied, und als sie den Jodler mit einem hellen Jauchzer schloss, klang nah aus dem Gehölz ein langgezogener Jubelschrei zur Antwort. Nandl sprang auf und eilte der Ausmündung des Steiges zu, der von Graswang zur Alm heraufführt. »Ja, da kommt der Gatt Loni schon, und der Lenl ist auch dabei.« »Grüß dich, Gott Nandl«, sagte Loni, die unter den Bäumen hervortrat, aufatmend stehen blieb und sich mit dem Ärmel über die erhitzte Stirn wischte. Sie nahm das schwarze Kopftuch ab und blickte nach Lenl zurück, der ihr mit etwas müden Schritten folgte. »Wir haben dir schon lang zugehorcht auf dein Gesangel«, sprach der Alte die Sennerin an, wobei er ein paar Mal absetzen musste, um Atem zu holen. »Kannst das leicht so schön wie die Engel im Himmel. Probier's ja auch allweil, damit die einmal dazu stimmen, wann ich aufkomm in Himmel. Du darfst nicht eine. So, wegen was nachher nicht? Bist allzu verliebt, und die, wo so viel Gspuse treiben, lass der Bäderl nicht eine. So etwas kann man im Himmel nicht brauchen.« Nandl guckte mit verdutzten Augen drein. »Müsste fast lachen, wenn's wahr wär. S Lachen wird er schon vergehen, bald er dich einmal kriegt, der mit dem Schürhackel. Geh, schwatz nicht so viel rum«, mahnte Loni den Alten, nahm ihn beim Arm und zog ihn zum Brunnen. »Da setz dich nieder und schnauf ordentlich aus. Der Weg darauf ist kein Katzensprung für ein altes Leid.« »Nandl, Nandl«, plärrte es hinter der Hütte, »mir ist was geschehen.« Und stolpernd kam Läusel den Hügel herabgerannt, indem er sich die Seite rieb und ein jämmerliches Gesicht dazu schnitt. »Was ist noch schon wieder?«, fragte Nandl ungeduldig. »Unser Gorsburg hat mich gestossen, das Viech.« Nandl musste lachen. »Hasten wieder Tratz, gell?« »Na, bloß einen Renner hab ich ihm gegeben, nachher ist er davon. Und ich hab schon gar nicht mehr dran denkt und steh so droben am Hüttenbergel und schau zum Holzerergirgel abi. Da krieg ich von hinterm Puff und Purzel übers Bergel abi. Wie rennt heschau, steht das schwarze Viech drum wie der Teifi und schaut mir nach und sagt allerweil, meh.« Lenl und die beiden Mädchen lachten hell hinaus, als Läusel so dastand, mit schlaff hängenden Armen, den Hals gestreckt und die Stimme des Geißbocks nachahmend. »Der Geißbock ist halt gescheiter als du«, sagte Lenl und klopfte dem Buben beruhigend auf die Schulter. Das ist schon eine Kunst auch, lautete die entrüstete Antwort, wenn man einen von hinten erwischt. Aber wart nur, jetzt hole ich mein Gosselstecken, nachher kriegt der Wichs. Eilig humpelte Läusel der Hütte zu und verschwand durch die Tür des Schuppens. Und ich richt mich halt jetzt schön langsam zusammen, dass ich weiterkomm, sagte Nandl zu Loni, weil's doch schon so gut warst und aufgekommen bist. Ja, ja, geh nur, es ist Zeit, sonst kommst du in die Nacht rein. Da, wann's nunterschaust ins Tal, da wird schon bald Abend. Zu tun hast nimmer viel, sagte Nandl, während sie der Hütte zuging. Brauchst grad den Butter auslupfen, er ist schon bald beieinander. Und was denn noch geschwind? Ja, und dein Trank fürs Viech musst aufsetzen. Ich will's dir schon recht machen. Loni band sich die Schürze um, die Nandl abgelegt hatte, und ging auf die Bank zu, vor der das Butterfass stand. Lendl hatte sich die ganze Zeit über damit beschäftigt, die während des Aufstieges zur Alm erloschene Pfeife wieder in Brand zu bringen. Noch immer saß er auf der Bank am Brunnen. Und es schien ihm zu gefallen, dass Loni sich so rasch in ihre neue Arbeit schickte, denn es war ein herzlicher Blick, mit dem er dem Mädchen nachsah, als es zur Hütte hinaufstieg. »Kommst du aus der Arbeit jetzt gar nicht mehr aus? Und bald nunter kommst, geht's drunten auch wieder an. Die Hochzeit wird der schönste tun geben. Mei, es wird mir doch die Arbeit nicht zu viel werden. Und gar da herum. Kannst denn ein schönes Platzerl geben als die Wegelalm? Die Berg, die Luft, und schau, wann's da an dem Flekel stehst.« Sie trat an das Stangengeländer, das die Hütte umzog, und hob die Hand über die Augen. »Da sieg's grad nunter auf Graswang, und da liegt's da so friedlich und heilig da wie ein Gripperl.« Lendl nickte schmunzelnd. »Nur geht ihm's Christkindl ab, wenn du nicht daheim bist.« Das Mädel lachte. »Geh, du bist ein verliebter Gimpel. Man meinet, was ich dir schon getan hätt, dass du gar so an mir hängst.« »Du lieber Gott, warum hast du ein Nagerl gern, ein Röserl oder Zon? Tut dir auch nix besonders lieb und magst das doch? Muss dir meinen guten Willen halt gefallen lassen.« Wie ein Schatten flog es über Lenels Gesicht. »Wann's da mal verheiratet bist, wird's ohne dem anders.« »Damit hat's noch gute Weg«, sagte Loni leicht vor sich hin und hob den Deckel des Butterfasses. »Das musst nicht sagen. Sowas kommt oft über Nacht.« Lendl nahm die Pfeife aus dem Mund und schaute in die schwache Glut. »Hätt's dir's gestern dein Glück machen können.« Energisch fuhr der Stößer mit Lonis Händen nieder, dass die Milch im Fasse klatschte. »Es ist nicht dein Ernst, was du sagst. Obwohl...« Stimme und Miene des Mädchens wurden diplomatisch, obwohl der Muckel noch der Einzige wäre, von dem er bei sich sowas reden könnte. »Wirklich? Der Einzige?« fragte Lendl seine Pfeife, in der sich, ermuntert durch einen glühenden Schwamm, der Tabak zu besserem Brennen entschloss. »Ich wüsst sonst kein«, gab ihm die Loni zur Antwort. »No? Und der Pauli?« Abermals ein kräftiger Stoß in das Butterfass. Dann sprang Loni auf und schüttelte die Schürze. »Mit dem wäre ich fertig für heute«, rief sie. »Mit dem Pauli? Na, mit dem Butter.« Und mit beiden Händen nahm Loni das Fass auf, um es zum Brunnen zu tragen. »No mei!« Lendl rückte ein bisschen, um Loni beim Ausheben der Butter Platz zu machen. »Sie hätte grad so gut auf den Pauli auch passen können. Er ist ja heute in aller Früh schon mit dem Maler fort auf den Sonnenberg. Und ich denk, der Herr Fritz wird dem Bubensli beim Abstieg nicht 2 Stunden weit einen Umweg bis auf die Wegelalm machen wollen.« »Gott sei Dank!« Und klitsch und klatsch bearbeiteten Lonis Hände den Butterballen. »Gott sei Dank! So vergeht mir doch auch einmal ein Tag, wo mir der Mensch nicht auf die Füße umeinander trappt.« Da klang ein heller, kurzer Jauchzer von der Höhe. Ein Jodler folgte und schmunzelnd guckte Lendl zu dem Mädchen auf, das dastand wie vom Blitz gerührt. Mit knapper Not hatte Loni den Butterball noch in den Händen behalten. Und Lendl lachte leise vor sich hin, wie Menschen lachen, die etwas eintreffen sehen, was sie längst erwartet haben. »Na ja«, stieß Loni hervor. Und der Butterball klatschte in die irdene Schüssel nieder, dass die Milch dem Alten ins Gesicht spritzte. Kennst ja wohl das Sprichwort vom selbigen Tier, von dem die Leute sagen, wenn man's nennt, kommt's grennt. Sie nahm die Schüssel auf und schritt der Hütte zu. Unter der Tür trat ihr Nandl entgegen, das Kopftuch umgebunden und ein kleines Bündel unter dem Arm. »So, jetzt hab ich's. Behüte euch Gott und halt's mir gut Haus.« »Halt, Nandl, ich geh mit, Schrieläusel«, der aus dem Schuppen trat und mit seiner Peitsche knallte, »könnt's leicht ausrutschen auf dem wurzigen Weg.« Er hatte noch nicht ausgesprochen, da stolperte er über eine der Hüttenstufen, fiel der Länge nach über den steilen Abhang und purzelte bis vor Nandls Füße. Mühsam erhob er sich, rieb sich unter schmerzlichen Grimassen die Hüfte und den Schenkel, und während er dem lachenden Mädel zum Steige folgte, brummte er vor sich hin, »Jetzt wäre er aber schier gar gefallen.« Kaum waren die beiden im Gehölz verschwunden, als von der anderen Seite Baumiller und Pauli über die Höhe herabstiegen. »Ja, Pauli«, rief der Maler und sah sich verwundert um, »wo hast denn du mich hingeführt? Da sind wir auf der Wegealm bei der lustigen Nandl.« Eben trat Loni wieder aus der Hütte. »Heute müssen's aber schon mit mir vorlieb nehmen.« »Ja, Loni«, fragte der Maler verwundert, »seit wann bist denn du Sennerin?« Dann stieg er zur Hütte herauf und reichte dem Mädchen die Hand zum Gruß, während es sich Pauli bereits an Lenels Seite auf einem Felsblock bequem gemacht hatte. »Aber jetzt müssen's müd sein. Setzen Sie ihn da nieder aufs Bankel und rasten's aus. Haben tue ich nix als Milli und frischen Butter.«
»Nur her damit!«
Loni verschwand in der Hütte. »Ich hab gemeint, ihr seid am Sonnenberg gewesen«, sagte Lenl zu Pauli. »Waren wir auch«, gab Pauli zur Antwort, während er den Rucksack achtsam beiseite legte, als wollte er den Inhalt nicht durch Drücken beschädigen. »Da habt's nachher grad den nächsten Heimweg gemacht, das muss ich sagen. Aber freilich, wie der Herr Pfarrer sagt, alle Wege führen nach Rom, so führen bei dir alle Weg nach der Wegealm, wenn Loni da ist, gell?« Loni hatte unterdessen dem Maler eine große Schüssel frischer Milch auf die Knie gestellt und Brot und Butter auf die Bank gelegt. Nun kam sie den Hügel herunter, stellte sich, die Arme in die Seite gestemmt, vor Pauli hin und fragte, »Ist dem Herrn vielleicht auch was gefällig?«
»Wer magst fragen?« warf Lenl lächelnd ein. »Den speist ja lieb.«
»Mit dir hab ich gar nicht geredet.«
»Sonst war's wohl so der Brauch auf der Alm«, sagte Pauli, »dass am Zennerin ein Lackerl Mulch gebracht hat, wenn man im Vorbeige eingekehrt ist.«
»No, ich möcht mich halt rühren, wann's mich hungert. Ich kann dir nicht einschauen im Mang.« Damit kehrte sich Loni kurz von ihm ab und ging zur Hütte. Es war ein recht bitteres, wehmütiges Lächeln, mit dem sich Pauli zu Lenl wandte, als ihn dieser ansprach. »Was hast denn da in deinem Rucksack drin?« »Ein paar Boschen Edelweiß, die ich heute gefunden hab. Wird's wohl das Letzte sein für heuer.« »Für wen gehört's denn?« fragte Lenl, doch es war keine Spur von Neugier im Ton seiner Stimme. Für wen das Edelweiß bestimmt wäre, das schien Lenl schon zu wissen, als er fragte, »Für wen gehört's denn?« »Für Mutter halt.« Lenl musste doch eine andere Antwort erwartet haben, denn es klang ein recht bedenklicher Zweifel aus seiner Stimme, während er vor sich hin brummte, »So, so, für Mutter.« Loni stand wieder vor den beiden und hielt dem Herrgottschnitzer eine Schüssel hin. »Vergelt's dir Gott«, sagte Pauli, »dass du so gut bist und mir nicht schlechter haltst als an andern.« Es war ein hartes, trockenes Lachen, mit dem sich Loni zu dem Burschen niederbeugte. »Oh, du genügsamer Mensch!« Dann ging sie zum Brunnen, fasste mit lautem Geklapper die zum Trocknen aufgestellten Milchgeschirre zusammen und trug sie in die Hütte. Mit langen, durstigen Zügen hatte Pauli die Schüssel geleert, als ihm der Maler zurief, »Pauli, jetzt brechen wir wieder auf, sonst bringen wir den Umweg gar nimmer ein. Bis wir nunterkommen, wird sowieso ganz finster werden.« Schweigend stellte Pauli das Geschirr beiseite, erhob sich und griff nach Rucksack und Bergstock. Lächelnd reichte Loni dem Maler die Hand. »Püt ihn in Gott halt, es hat mich schon recht gefreut, dass bei mir zugesprochen haben.«
»No, und mich selber am allermeisten. Aber wie ist denn nachher, Loni? Willst morgen auf der Hochzeit auch mit mir tanzen?«
»Wär nicht aus«, erwiderte das Mädchen geschmeichelt, »da kommt's doch zuerst drauf an, ob Sie mir die Ehre schenken.«
»Jetzt, da kannst sicher drauf rechnen«, lautete die fröhliche Antwort des Malers. »Was ist denn mit dir, Lendl?« fragte Pauli inzwischen den Alten, während er den Rucksack über die Schulter zog. »Gehst du nicht mit?« »Na«, gab Lendl zur Antwort. Dann erhob er sich, trat an Paulis Seite und flüsterte ihm zu, »Ich muss erst dir noch ein bissel zum Guten reden. Und schlafen werde ich wohl auch da heroben. Ich lass die Loni nicht allein in der Nacht.« Die letzten Abschiedsworte wurden gewechselt, und der Maler machte sich, von Lendl einige Schritte begleitet, voraus auf den Weg. Pauli hatte sich schon dem Gehölz zugewandt, als er wieder umkehrte. Es war eine warme Herzlichkeit in dem Wort, mit dem er dem Mädchen die Hand bot. »Püttich Gott, Loni.« »Püttich Gott auch.« Und während Loni Paulis Hand ergriff, zuckte ein leises Lächeln um ihren Mund. »Gell, vergeh dich halt so bald nicht wieder auf, Dwegelalm.« Lendl kicherte vor sich hin und nahm die Pfeife aus den Zähnen. »Hab kei Sorg, wann du nicht da bist, nachher find er nicht her.«